Der Fußball hat mich irgendwie gerettet, schon in der Jugend. Meine Hautfarbe war ein Makel. Ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Fehler kann man gar nicht machen im Leben. Ne? Ich verzeih nicht. Ne? Ich verzeih mir ja selber nicht. Ne? Ja, ich war nicht schnell. Ich war nicht schnell und meine Technik war überragend. Enge Freund habe ich nie gehabt. Den Adler zu tragen, das kann sich keiner vorstellen, was das für ein Gefühl für Erwin Kostele war.
Das ist Sportlust. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefton, er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmann-Besteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
Unser heutiger Gast hat als Fußballprofi viele Jahre im Licht der Öffentlichkeit gestanden, ehe er Mitte der 1990er Jahre verschwand. Er ist eine Art Star, von dem man sich irgendwann mal fragt, was wurde eigentlich aus dem? Sein Trainer Otto Rehhagel hat einmal gesagt, das Volk hat ihn fertig gemacht. Seine Karriere, die nahm ihre Anfänge 1965 in der Regionalliga beim SC Preußen Münster. 1967 wechselte er in die Bundesliga zum MSV Duisburg. Nach einem Engagement bei Standard Lüttich führte ihn sein Weg dann zu den Kickers Offenbach. Und noch heute heißt das dortige Stadionmagazin Erwin. In dieser Zeit reifte er auch zum Nationalspieler. Dreimal trug er den Adler auf der Brust, bevor auch diese Episode zu Ende war. Nach weiteren Stationen in Berlin, Dortmund, Solingen, Bremen und Osnabrück endete seine Laufbahn dann nach der Saison 82-83. Er bestritt insgesamt 520 Spiele und erzielte 291 Tore. Sein Leben war aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz bewegt. Geboren wurde er im Nachkriegsdeutschland als Sohn eines amerikanischen GI, über dessen Identität er nie etwas erfuhr. Er erlebte in seinem Leben Alltagsrassismus und Diskriminierung und musste sogar für einige Monate wegen eines Justizirrtums ins Gefängnis. Vor wenigen Monaten ist ein Buch erschienen, das sein Leben detailliert nacherzählt. Herzlich willkommen, Erwin Kostele.
Danke.
Ja, unsere heutige Folge ist im Grunde so ein bisschen eine Sonderfolge, weil Alexander Heflig, der Mitgastgeber dieses Podcasts, heute in einer Doppelrolle da ist, weil er derjenige ist, der dieses Buch geschrieben hat, der Erwin Kostele die letzten 5 Jahre lang begleitet hat, ganz viele Gespräche geführt hat. Wenn ich das im Buch richtig erinnere, waren es 70? 70 Gespräche?
Mindestens.
Ja. Herr Kostele, Sie haben seit einem Jahr sind Sie wieder in der Öffentlichkeit. Also was ist seither passiert, seitdem dieses Buch erschienen ist?
Ja, also ich muss sagen, Positives, aber auch Negatives. Ich denke, dass also positiv war mehr als negativ. Es ging auch so weit, dass die Leute mich auf der Straße ansprechen, was sie früher nie gemacht haben. Und das Buch hat doch viel Wahrheiten über mich gebracht. Und ich bin auch Herrn Heflig dankbar, dass er so ehrlich geschrieben hat. Und nicht nur Kostele ist der Größte und so, sondern auch meine tiefsten, ja, wie soll ich das erklären, Missgeschicke und mein Leben, was nicht immer gut war, auch meine Jugend. Und das ist für mich, weil das Buch auch ehrlich ist. Ne? Mhm. Ich komme da auch nicht so gut bei weg, ist klar. Und darum ist das ehrlich. Und deswegen danke ich auch Herrn Heflig, dass er so ehrlich geschrieben hat. Und nicht Kostele ist der Größte, sondern ich habe auch, glaube ich, mehr Fehler gemacht, als was Positives Das wollte ich hier mal kundgeben.
Sind Sie auch, also man hört das ein bisschen raus, Sie sind froh, dass dieses Buch erschienen ist, damit dieses Leben auch einmal so in der Breite erzählt wurde, wie es wahrscheinlich, wie Sie es selber vielleicht auch gar nie die Chance hatten, das einmal so in Summe zu erzählen.
Überhaupt der Überfall, der mir angedichtet worden ist, ist jetzt auch klargestellt worden. Ich meine, vor Gericht auch, ist klar, und aber in diesem Buch kommt das nochmal richtig, wird das nochmal richtig beschrieben. Und das war früher, also wo ich freigesprochen wurde, war das in den Medien, war zwar groß, aber nicht so intensiv haben wir geschrieben. Ne? Und ich will jetzt keine Zeitung nennen, und aber das war nicht optimal für mich. Ne? Trotz Freispruch, ne? Aber die Leute, die sehen ja nur über Überschriften und was weiß ich. Und den Inhalt und so wollen die gar nicht wissen. Ja.
Ich habe das im Intro eben schon einmal kurz gesagt. Also, dass Sie waren lange Zeit, hat man nichts von Ihnen gehört, nichts von Ihnen gesehen. Dann gab es so diesen, wenn ich das richtig erinnere, auch der 70. Geburtstag war es, glaube ich, wo ein Text erschienen ist. Wo es den ersten Kontakt gab zwischen Ihnen, euch beiden. Wann hast du für dich gedacht, so das ist die Geschichte? Also das ist eine Geschichte, die will ich auch erzählen als Buch.
Ja, das ist schwer zu sagen. Die Geschichte liegt oder lag auf dem Tisch. Also ich wundere mich immer, dass davor keiner mit Erwin Koster ein sehr, sehr langes Stück, eine Publikation, ein Buch gemacht hat. Tatsächlich haben wir uns so vor 10 Jahren das erste Mal kennengelernt. Und ich glaube auch, dass der Auslöser diese Geschichte zum 70. Geburtstag war. Das war dann auch eine Geschichte, die sehr, sehr lange im Netz als erstes bei Google stand, wenn nach Kostete gesucht wurde, seit 2016. Nachdem wir quasi so ein bisschen Vertrauen zueinander gefunden haben und auch ein paar Mal kurz miteinander gesprochen haben, zeichnete sich dieses Buch dann am Firmament ab. Aber tatsächlich war es dann so, dass Erwin Kostede mir irgendwann einmal gesagt hat, so, wenn ich Ihnen alles erzähle, dann können Sie ein Buch darüber schreiben. Und das war quasi dann der Startschuss dazu. Und nichtsdestotrotz, wenn man ein Buch schreibt und man schreibt ein Buch über ein Leben, das nicht voll rund gelaufen ist, sondern das auch ganz viele Ecken, Kanten und Abstürze hat, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil dein Gegenüber natürlich auch irgendwo Vertrauen braucht, um dir was zu erzählen. Und 2016 war so quasi der Startpunkt, und danach war es trotzdem noch ein brutal langer Weg bis zur Fertigstellung.
Herr Kostede, vielleicht können Sie, wann haben Sie denn so das Gefühl gehabt, ich will diese Geschichte erzählen, und das könnte der Mann sein, der das alles aufschreibt, dem möchte ich diese Dinge auch anvertrauen und erzählen.
Ist richtig. Ich hatte immer schon vor, dass man über mich schreibt, also was über meine Geschichte, über mein Leben. Aber ich habe nicht die richtige Person habe ich nie getroffen. War auch ein Boulevard und so, das wollte ich nicht. Wenn man schon ein Buch schreibt, dann muss das schon ehrlich sein. Und man darf mich nicht über einen grünen Tee Klee loben und so, das wollte ich überhaupt nicht. Ich habe viele Fehler gemacht, mehr Fehler als gute Sachen. Ein paar gute Sachen habe ich auch gemacht im Leben, ist klar. Das kam aber nie raus, das hat keiner geschrieben. Ja, und dann, Herr Heflig lief mir dann drüber im Weg. Ich habe ihn angerufen wegen Karten, Preußen-Münster. Und dann kam er so ins Gespräch. Und dann habe ich doch gedacht, so innerlich, den Mann kannst du gebrauchen fürs Buch. Und wir haben auch vorher, habe ich die Karten abgeholt und so belanglos gesprochen. Aber irgendwie kam ich dann zum Schluss, der Mann schreibt das Buch, wenn er will. Ne? Mhm. Und habe ich ihm auch gesagt, und dann war er mit einverstanden, Herr Heflig. Und ich habe auch jetzt viele Zuschriften, und auch Telefonate bekommen, die das Buch sehr, sehr gut finden. Ne? Und weil ja, ich, mein ganzes Leben kommt darin vor. Und nicht nur hier Kostet der super Fußballer, Übersteiger, Klasse oder so, sondern schon in früheren Jahren, wo ich zur Schule ging und zum ersten Mal. Und ich, ein Bild ist ja auch da im Buch, mhm. Wo der kleine Schwatte, da, alle Schüler sind weiß, ist klar, und der kleine Schwatte, den sieht man gar nicht, das war ich. Und da kam mir auch so der Gedanke, also ich will jetzt nicht hier sagen, ach du armer Erwin Kostede, aber wenn ich daran denke, alles war früher, aber alles, alle weiß und ich war schwarz. Und ich kam auf ein Haus, wo auch Theater war mit meinem Bruder, weil es mich gab. Ich habe lange überlegt, ne? Ich kenne meinen Vater nicht. Aber warum ist meine Mutter immer weggelaufen, wenn ich das Thema angesprochen habe? Warum? Meine Mutter war eine einfache Frau, aber sie musste doch auch verstehen, dass ich als junger Kerl auch wissen musste oder möchte, wer mein Vater ist. Und das ist ganz schlimm für ein Kind. Also für mich war es so schlimm, dass das ganze Leben ist das. Ich bin dann zu meiner Mutter gegangen. Wann war das? Wie alt war ich da? 12. Aber das steht doch alles im Buch drin. 12 Jahre ungefähr. Und dann ist immer weggelaufen, wenn ich das Thema...
Haben Sie im Laufe dieser vielen Jahre irgendwann mal auch bei einem Verein noch mal so eine, Sie haben das ja selber gesagt, wie schmerzlich das war, dass Sie diese Vaterfigur nicht hatten. Haben Sie irgendwann einen Trainer, einen Mitspieler, wen auch immer, hatten Sie mal sowas, wo Sie sagen, so, das war für mich so eine Bezugsperson, die mir da so ein bisschen geholfen hat, die mir so das Gefühl gegeben hat?
Ja, ganz früher, das war der Polizist Theo Gläs. Der hat mich auch zu SC Münster 08 gelotst. Das war aber ein Fehler. 08 passte nicht zu mir. Und da bin ich zu Saxonia Münster. Da passte ich hin. Man muss auch eins bedenken, ich war natürlich unstet auch. Man konnte sich auf mich noch nicht verlassen. Wenn anberaumt war ein Spiel und sie brauchten mich auch, die Jungs, und ich war ja nicht schlecht. Ne? Ich war nicht schlecht. Aber wie soll ich das jetzt erklären? Wie soll ich das erklären? Ja, ich war nicht immer auch, das zog sich durch mein Leben so durch. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich von meiner Person auch total enttäuscht. Ich war natürlich auch nicht, wie soll ich mal sagen, wenn ich gesagt habe, dann und dann bin ich da, dann konnte doch passieren, dass ich nicht da war. Ne? Und das verzeih ich mir nie. Aber was bei mir im Kopf immer rumging, Sie müssen verstehen, ich war dunkelhäutig und nirgendwo war irgendwie ein anderer, ein Dunkelhäutiger. Ne? Mhm. Nachher habe ich zwei kennengelernt, zwei Mischlinge in Münster, die dann auch tragisch ums Leben gekommen sind. Und aber ich konnte mit keinem sprechen. Und meine Bezugsperson war dann der Theo Gläs, der mich von der Straße geholt hat, der Polizist. Aber es war auch nicht mein Vater. Alles konnte ich ihnen auch nicht, erzählen. Und irgendwie, da können Sie mir glauben, wusste ich auch, dass meine Person irgendwas bedeutet hat. Irgendwie war nicht alltäglich. Als Kind meine ich jetzt. Ja. Als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger. Ne? Ja. Und das hat mich doch...
Aber Sie haben es ja auch trotzdem geschafft. Also Sie haben es trotzdem geschafft, sich über diese Station, über diese Jugendstation 08, Saxonia, Sie sind dann auch dann zu Preußen Münster, zu den Amateuren gewechselt. Und ja, richtig. Sie haben das...
so ein gewisses Selbstbewusstsein braucht man da doch wahrscheinlich schon auch, oder? Um sich da durchzubeißen. Also diese Selektionsprozesse im Fußball, die sind ja eigentlich jetzt auch so, ich sage mal so, also wenn man es wirklich auch schafft, bis zum MSV Duisburg, bis dann ins internationale Geschäft, da braucht man ja gewisse Eigenschaften so. Also vielleicht mal, was Sie als Spieler so, was konnten Sie als Spieler vielleicht auch, was außergewöhnlich war oder was vielleicht andere so noch nicht hatten in dieser Zeit?
Ja, jetzt meinen Sie vom Fußballischen her.
Vom Fußballischen,
ja. Ja, ich war nicht schnell. Ich war nicht schnell und meine Technik war überragend. In der Jugend schon. Ne? Und das hat mich auch nach vorne gebracht, meine Technik. Und natürlich der Torriecher, der war schon da dann. Aber ich war nicht schnell und das war mein Manko. Wenn ich den Torriecher nicht hätte und die Technik, dann wäre ich nie ein guter Fußballer geworden. Ne? Ob ich ein guter Fußballer war, weiß ich nicht genau. Ne? Aber ne? Aber ich muss ehrlich sagen, der Fußball, wenn ich das so umschreiben darf, der Fußball hat mich irgendwie gerettet, schon in der Jugend. Ne? Sonst wäre ich verschollen gewesen. Also ich war ja oft verschollen, aber dann wäre ich aber richtig von der Bildfläche verschwunden. Ne? Und ja. Der Fußball hat mir schon viel geholfen.
Ja, Erwin Kostet ist als Spieler vielleicht so zu beschreiben, gerade als Profi, so ein bisschen wie Brian Laudrup, ne? Also so ein steifer Oberkörper, aber extrem gut am Ball, Doppelpass einer, der mitspielt. Also er war schon sehr gut und als Jugendlicher hatte er Talent, aber ist nicht so ein Megatalent. Und diese Selektion früher war eine andere als heute. Ne? Also heute wäre es eine Rasterfrage. Man wird alle Skills untereinander versuchen abzugleichen, aber damals war es vielleicht noch einfacher mit dem Talent quasi mit purem Talent, mit purer Spielintelligenz voranzukommen. Und ich glaube, die wenigen Bilder, die man sieht, da sieht man immer einen Spieler, der unheimlichen Groove im Spiel hat. Ne? Also sehr spielerisch und eigentlich war der Fußball damals sehr hart und sehr körperbetont. Und Kostete brachte da was Neues rein, ne? Was Spielintelligenz etc. pp.
Jetzt ist es ja, Sie haben das ja eben auch gerade auch schon erzählt, dass ihre Hautfarbe, ihre Herkunft, dass das immer eine Rolle gespielt hat, schon von Kindesbeinen an. Also in dem Buch, Sie haben das irgendwo auch mal auch eindrücklich geschildert, dass Sie damals versucht haben, mit Seife sich weiß zu waschen und also diese, richtig. Diese haben Sie. Ich frage mich dann, hatten Sie vielleicht so ein bisschen so diese Hoffnung, dass das in diesem Fußballerleben so ein bisschen abfallen kann, dass man das hinter sich lassen kann, also dass Hautfarbe da vielleicht dann keine Rolle mehr spielt, also weil das, ich frage mich gerade das, weil dieses Thema Rassismus spielt natürlich auch auf so einer großen Bühne eine Rolle. Ne?
In der Jugend oder auch später, das wie soll ich das erklären? Sie kommen sich vor wie auch ich habe das schon gespürt, wo ich 6, 7 Jahre alt war. Nicht, was das Besonderes war, sondern dass ich einen Makel hatte irgendwie. Also meine Hautfarbe war ein Makel. Ne? Und das habe ich auch zu Hause dann auch gemerkt, obwohl ich habe 6 Geschwister gehabt. Mein Bruder, der war damals 15, wo ich geboren wurde. Und der Kostet, das muss ich auch nochmal erzählen, wenn das wichtig ist, oder?
Ja.
So, denn man hat mir erzählt, dass der Herr Kostet aus einer Gefangenschaft gekommen ist und dann stand er vorm Haus und dann hat er mich gesehen. Einen kleinen Schwarzen, hat sich umgedreht und ist nie wiedergekommen. Das hat man mir erzählt. Und da wollte man mir auch ein bisschen Schuld zusprechen oder was. Ich weiß das gar nicht, wer das gesagt hat und so. Ich spreche auch ein bisschen durcheinander, aber mein Leben war auch so durcheinander, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und es war natürlich auch meine Schuld auch, weil ich war kein, sei ganz ehrlich, ich war nicht fest. Ich habe mir abends zu Hause, habe ich auf der Bank gesessen, wir hatten so einen Garten und so. So, jetzt machst du das und das und das. Jetzt zeigst du den allen, zeigst du, wer du bist und so und so. Das war einen Tag vergessen. Hm? Da war ich wieder so weich und habe mich belabern lassen und was weiß ich. Und aber man kann sich gar nicht vorstellen, man kann sich das nicht vorstellen, was als Kind, wenn man Kind ist, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Das kann man sich nicht, das kann man sich nicht vorstellen, wirklich nicht. Einmal war ich der Gute und einmal war ich der Schlechte. Und aber einen Makel hatte ich ja, das wusste ich, das habe ich sofort gespürt als Kind, wo ich angefangen zu denken, wo ich zu denken konnte. Aber eins kann ich Ihnen sagen, richtig geholfen, ehrlich, so richtig ehrlich und nicht so, ach Erwin, deine Hautfarbe macht doch nichts, ist doch nicht, ist nicht schlimm und so und so. Und das habe ich schon gespürt, das ist Faselei ist das. Ne? Mhm. Aber richtig geholfen hat mich der Bruder Ingbert in Paderborn da, in Hövelhof, im Erziehungsheim. Mhm. Der hat mit mir richtig gesprochen, stundenlang. Und der hat mich auch erkannt, und, dass ich auch mehr im Kopf hatte, als ich gegeben habe und so. Der hat mich auch ein bisschen, muss ich wirklich sagen, auch stark gemacht.
Zu welcher Zeit war das ungefähr?
Da war ich 14, ne? 14 sowas, ne? Und ja.
Gab es denn irgendeine Zeit, also Sie haben das eben selber gesagt, Sie waren total unstet und man sieht das ja auch an den Vereinen, Sie sind ja bei wahnsinnig vielen Vereinen gewesen. Hat es irgendeine Zeit gegeben, die vielleicht dazu getaugt hätte, so ein gewisses, so ein stetiges Leben, also so eine Kontinuität? Sie waren ja, also wenn ich jetzt an Lüttich oder auch Offenbach natürlich, irgendwie, wo es einige Jahre gab, wo man sagt, Mensch, vielleicht hätte das dazu getaugt, da wirklich was Konstantes zu schaffen. So.
Verstehe ich wohl. Ja. Hatte ich immer vor, auch Offenbach wäre natürlich optimal gewesen, wenn ich da geblieben wäre. Wie man mir erzählt hat, und ich bin nicht von selbst nach Berlin gegangen, also wo ich in Offenbach weggehen musste. Ich musste weggehen, weil Offenbach brauchte das Geld. Die Ablösesumme brauchten sie von Hertha BSC Berlin. Und die haben ganz schön, was gezahlt, die Berliner. Und ich wollte nicht weg. Ich wollte nicht weg und ich musste weg. Sonst Offenbach war dann irgendwie finanziell konnten sie das nicht mehr bringen. Okay, und Berlin war für mich überhaupt nicht schön. Ne? Berlin, also hat mit der Mannschaft nichts zu tun, gar nichts. Ne? Aber irgendwie bin ich da immer durch die DDR gefahren mit meiner Frau und das hat uns unwahrscheinlich beeindruckt auch. Ne? Besonders meine Frau. Und dann habe ich gesagt, okay, obwohl ich auch Erfolg erst hatte in Berlin. Ne? Ich bin auch Berlin, habe ich auch ein Nationalspiel gemacht, ne? Ja. Für Berlin auch. Und wir haben mit Erich Behr, habe ich super zusammengespielt. Und hätte auch noch bleiben sollen und können und was weiß ich alles, aber ich wollte weg aus Berlin. Ne? Und hat mich dann Reagel dann nach Dortmund geholt.
Ja. Das ist ja, Sie haben jetzt eben gerade schon kurz angesprochen, diese kurze Episode. Sie haben 3 Spiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft auch gemacht. Da ist viel drüber geschrieben worden, da ist auch viel drüber, da gibt es auch viele Ausschnitte fürs Fernsehen. Das ist so eine Zeit gewesen, das ist, da hat man es geschafft, wenn man das Trikot tragen darf der deutschen Nationalmannschaft. Das haben Sie, glaube ich, auch gesagt, das war so ein Glück, das war immer Ihr Ziel, diesen Adler dann zu tragen. Und irgendwie hat das nicht richtig funktioniert mit Ihnen und der Nationalmannschaft. Also man sieht diese Szenen auch, glaube ich, im Wembley-Stadion, wo das so ein bisschen so ein paar unglückliche Szenen, wo der die Reaktion vielleicht nicht da war. Also ganz anders, als man das von ihnen aus der Bundesliga oder auch aus ihrem Alltagsfußballleben sozusagen gekannt hat. Ne? Okay. War der Druck zu dieser Zeit, war das für Sie einfach zu groß? Also ist das ein Grund dafür gewesen oder ist es?
Ja, also das muss ich, es ist ganz gut, dass Sie das, ich kann Ihnen nur eins sagen, das war für mich, den Adler zu tragen, das kann sich keiner vorstellen, was das für ein Gefühl für Erwin Kostede war. Und die deutsche Nationalelf ist bei der Bevölkerung und so ist das Größte bei dem bei Fußball und alles. Und für mich war das auch das Größte. Ne? Und dann mit meiner Hautfarbe, der erste schwarze Nationalspieler zu werden, das können Sie gar nicht vorstellen, was da in meinem Kopf los war. Ne? Ich war zwar schon 28, aber ich war so glücklich. Und dann auch im Wembley-Stadion. Und dann, ich war so glücklich, ich hätte Bäume ausreißen können. Und dann kam wieder so das Negative, wo wir zum Stadion gefahren sind, hatte auch geschrieben, Herr Häflig, dann die deutschen Schlachtblumler, guck mal, einen Nigger haben sie auch. Und wissen Sie, was das, ich kann viel vertragen, aber ja. Das war für mich Ende. Ich hätte zu Herrn Schönen gehen müssen, ich kann nicht spielen. Ich habe gespielt, also so schlecht wie noch nie. Und der hat mich auch rausgeholt, zweite Halbzeit. Mit Recht, ne? Mit Recht. Und das hat mich so immer fertig gemacht. Siehst du, du gehörst nicht dazu und so. Dann kam die Jugend wieder raus. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kann das auch nicht so beschreiben. Ich kann das auch nicht mit den Worten so. Ich war zutiefst erschüttert, war ich.
Hätten Sie sich damals irgendwie Hilfe gewünscht oder hätten Sie das Gefühl gehabt, Mensch, meine Mannschaftskollegen könnten mich da irgendwie so ein bisschen mehr, also weil Sie, es war jetzt ja damals nicht so, Sie waren ja oft auch dann der Einzige in der Mannschaft, der sozusagen mit einer anderen Herkunft, hätte es da irgendwie Hilfe geben können oder wo Sie sagen, so Mensch, also oder war das was, wo Sie sagen, das liegt eigentlich an mir, also das war was, wo ich persönlich einfach nicht mit fertig geworden bin?
Weil ich brauchte keine Hilfe, das war bei mir drin. Wo ich das hörte, die Schlachtenbummler, die Deutschen, guck mal, Nigger haben sie auch. Das war für mich, das war Ende. Obwohl ich jetzt sagen hätte müssen, Mann, Erwin, hör da nicht hin, ne? Mach dein Spiel. Ne? Aber so war ich. Ich war total weich, war ich. Ja. Außen habe ich manchmal den Harten gemacht. Aber ich war total weich.
Vielleicht, Alex, auch mal an dich die Frage, wie schwierig war das denn? Das ist ja eine Geschichte, die sehr früh anfängt, wo es heute ist alles digital. Man findet jede Minute eines Spiels ist x-fach dokumentiert. Das ist ja damals gar nicht der Fall gewesen. Also das war, wie schafft man das sozusagen oder wo fängt man an, so ein Leben nachzuerzählen, zu finden, zu suchen? Also das ist ja Archivarbeit. Also das muss, also ich stelle mir das vor, dass das ein, ja, also sehr, total unübersichtlich und die Datenlage ist schlecht.
Ja, erstmal muss man, also es gibt so eine Einstiegshürde, ne? Also und die Einstiegshürde ist die, hat man Bock auf die Geschichte? Und sieht man die Geschichte? Und die Geschichte sieht man natürlich sofort. Es gibt so ein paar Schlagworte das wusste ich zu Erwin Kostet. Ich war jetzt kein Intimkenner. Ich wusste nur, dass er 1974 das Tor des Jahres geschossen hatte gegen Berti Vogts, gegen meine Mannschaft, gegen Mönchengladbach. Aber das war's dann auch. Ich kannte so zwei, drei Sachen. Und als wir dann ein paar Mal gesprochen haben, war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, yo, da steckt eine Menge Potenzial in der Geschichte und da steckt auch eine Menge Gefahr hinter. Und diese Gefahr besteht darin, dass man, wenn man ein Leben wie das von Erwin Kostede beschreibt, dass das auch wehtut, dass das dem Protagonisten wehtut, darüber zu sprechen und das zu erzählen, weil er da ganz, ganz tief graben muss, Und wir haben noch nicht mal über jedes Thema, wir haben nicht jedes Thema ausgearbeitet, aber er muss sehr tief bei sich selber gehen, in der Emotion. Und für einen Autor ist es auch schwierig, ne, weil man muss bewerten, man muss recherchieren, die Recherche ist sehr komplex, man bekommt viele Zeitzeugen nicht mehr, weil einige gestorben sind, andere sitzen, wie zum Beispiel sein einziger Berater, der Barin, der ist verstorben und saß zu der Zeit, zum ersten Zeitpunkt, als ich da war, sollte er eigentlich noch eine Haftstrafe verbüßen, weil er ein ganz großer Matchfixer war in Frankreich, eine ganz schillernde Person. Und tatsächlich ist es dann auch eine Schwierigkeit, fair zu bleiben gegenüber Erwin Kostede. Das war immer so eine Geschichte, wo ich dachte so, das wird immer so den Anstrich haben, dass du die Tragik dieses Mannes versuchst auszunutzen für dieses Buch. Und das habe ich, glaube ich, verhindert aus meiner Sicht. Also es gibt tatsächlich dieses, ich habe das mal versucht zu beschreiben, es gibt dieses High-Flying, dieses ganz oben sein, was die meisten von uns gar nicht haben. Wenn ich Nationalspieler bin, wenn ich vor 35.000 Zuschauern das 1-0 gegen Real Madrid schieße, dann kann keiner von uns was damit anfangen. Das hat Erwin Kostede für sich ganz alleine. Ne? Ja. Aber es gibt auch diese totalen Tiefschläge wie Alkohol, Stress mit der Frau, Geld verloren, der Prozess 1990, 91, es gibt Dinge, die gehen so tief und die gehen so weit nach unten, dass man da versuchen muss, mit extremem Fingerspitzengefühl zu schreiben, und müssen jetzt andere beurteilen, ob das geklappt hat oder nicht. Ne?
Was hast du denn im Verlauf dieser vielen Jahre gelernt über, nicht nur über Erwin Kostede, sondern halt auch über Deutschland, über den Fußball in Deutschland? Und vielleicht auch damit verbunden gleich die Frage, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das hat mich selber berührt, total überrascht auch?
Naja, ich bin als Journalist, ist eigentlich mein Ziel, immer nüchtern zu sein. Also ich gucke auf Fußballspieler, auf Trainer, auf Fans, auf was weiß ich was, und versuche eigentlich, mich immer zurückzunehmen, und wenn ich es kommentieren will, dann steht da Kommentar vor. In diesem konkreten Fall ist es natürlich so gewesen, Erwin Kostede, und so sollte das Buch ja auch eigentlich heißen, ist eine totale deutsche Geschichte. Also eine deutsche Geschichte, wie man sie kaum besser beschreiben kann nach dem Krieg. Da ist alles drin, da ist Brown Baby, so wurden früher die Kinder von deutschen Frauen mit GIs genannt, Brown Babies. Es ist eine Erfolgsgeschichte drin, es ist Tragik drin, es ist Drama drin, es ist eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Also es ist, wie ich das vorher schon mal gesagt habe, dieses High-Flying und dieses Abstürzen, das zueinander zu setzen. Unser Leben ist, wenn die Amplitude unseres Lebens, die schlägt ab und zu mal aus, dann hat man mal Stress mit der Freundin oder verliert einen Job oder jemand stirbt, aber das ist so extrem, dass man's, dass ich mich manchmal muss ich mich fragen, ist das wirklich so passiert? Und tatsächlich das, was Erwin Kostede mir erzählt hat, ist aus meiner Sicht so passiert, wie er es mir erzählt hat. Er hat da nichts dazu erfunden oder eine Geschichte schön ausgeschmückt, sondern er ist da sehr, sehr hart und für mich sehr, sehr überraschend, auch sehr, sehr stark reflektierend auf sein eigenes Leben eingegangen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so hart mit sich ins Gericht geht wie Erwin Kostede. Und das war bemerkenswert, ja.
Jetzt ist dieses Buch in einer Zeit erschienen, wo wir eine gesellschaftliche Debatte in Deutschland haben. Also es hat letztes Jahr diesen Mordfall gegeben in den USA, an George Floyd, von einem Polizisten, Polizeigewalt. Seitdem ist man sehr sensibel geworden, also die Sportwelt in den USA, die stand auf dafür. Jetzt ist auch der Film Schwarze Adler ist auch erschienen, da spielen sie auch eine Rolle drin, sie wurden auch befragt, haben auch Interviews gegeben. Hat es nach diesem Film auch, also hat es da so einen Austausch gegeben, oder wie war das für Sie? Also Sie haben jetzt ja auch realisiert, da gibt es ja auch noch ganz viele andere Menschen, also Jimmy Hartwig, denke ich jetzt, Steffi Jones, die ja alle über dieses Thema Rassismus und Diskriminierung auch sprechen. Hat es da für Sie auch so einen Austausch gegeben? Sind Sie mit den Leuten in Kontakt gekommen, dass dieses über dieses Thema zu sprechen auch?
Ich habe nur mit dem Gerard Asamoah gesprochen. Da war ich, ja, okay, dann, wir haben lange gesprochen, wir beiden. Er ist ja auf Schalke, ist er ja Co-Trainer. Ne? Mhm. Und was für mich auch toll war, dass er gesagt hat, Mensch Erwin, dich wollte ich immer kennenlernen. Ne? Und hat natürlich auch zu mir gesagt, er hat Hochachtung von mir, was ich so früh alles erlebt habe. Ich war der erste Schwarze und er hat ja auch selber sehr, sehr viel erlebt. Negativ, der Gerard Asamoah. Aber er ist auch ein Kerl, den habe ich kennengelernt, jetzt also privat auch. Ein sehr ehrlicher Mensch ist es, ein ehrlicher Mensch. Ne? Und er hat mir was erzählt, ob, ich glaube im Buch steht das auch drin, aber der Herr Tönnies, der hat damals über also Rassismus und so hat er schlecht gesprochen, der Tönnies. Mhm. Ne? Und der, da haben wir auch drüber gesprochen und da habe ich noch gesagt, ich sag Gerald, er hat sich zwar bei dir entschuldigt und so, das war nicht so und so und so. Glaubst du das? Ja, er glaubt das, der Gerald. Ne? Ich sag ich nicht. Ne? Und so ist der Gerard, der ist sowas von anständig und er glaubt ihn wirklich und da bin ich anders, da bin ich anders, da sehe ich schon die Wahrheit und ich kenne mich auch selber und wenn ich den Herr Tönnies so, ich habe ihn gestern noch gesehen im Fernsehen, ist ein ganz beschlagener Mann, das weiß ich, ist klar, muss er ja auch. Aber nochmal darauf zurückzukommen mit Gerard Asamoah, er hat ihn verziehen. Ne? Das, sowas mache ich nicht. Ich verzeih nicht. Ne? Ich verzeih mich ja selber nicht. Ne? Mhm. Ne? Und das mache ich nicht. Und ich würde auch zu Herrn Häflig sagen, Herr Häflig, was Sie da geschrieben haben, ist totale Scheiße. Entschuldigung, den Ausdruck. Aber das braucht ihr nicht, weil das die Ehrlichkeit war und nichts hinzugefügt und nichts heruntergeholt oder was. Es war die Ehrlichkeit im Buch und das haben ja auch viele, viele Menschen, die das gelesen haben, bestätigt. Ne? Ehrliches Buch. Ne?
Vielleicht zum Thema Rassismus. Ne? Also das Thema ploppt ja jetzt in Deutschland seit ein, zwei Jahren sehr stark auf, weil es in der Bundesliga halt Vorfälle gab gegen Torunariga von Hertha BSC, Leroy Quadvo in Münster beleidigt worden von der Tribüne aus. Das Thema kam jetzt hoch, auch weil es auch in Amerika durch Colin Kaepernick, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den Footballstar, ein ganz großes geworden ist, der sagt, ich bekomme keinen Vertrag mehr in der NFL, in der National Football League, weil ich Schwarzer bin und weil ich meine Meinung gesagt habe. Vielleicht nochmal ein Rückgriff auf das Buch. Das Buch hat schon mein Verhältnis zu schwarzen Menschen oder People of Color verändert, weil ich natürlich durch Erwin Kostede wirklich erlebt habe oder mir hab erzählen lassen, wie das eigentlich ist. Auch in Deutschland. Also wir kommen aus einer, ich nenne es mal weißen Blase, und dann haben wir ein Erwin Kostede. Da werden ein paar Klischees auch bedient, ob nun im Buch oder auch bei Schwarze Adler. Aber die Wirklichkeit ist doch viel viel tragischer und deeper bei schwarzen Personen heutzutage in Deutschland. Und da hat sich mein Verhältnis total geändert, auch weil ich dann erst ins Gespräch kam. Und was man feststellen muss, ist jetzt beim Fußball heutzutage, ja, der Fußball hat ein Rassismusproblem, ganz klar. Der Fußball hat Problem in Richtung Homophobie. Der Fußball hat ein Problem in Richtung Antisemitismus. Noch letztens in Berlin gesehen. Also diese ganzen gesellschaftlichen Probleme sind im Fußball zu sehen. Und das ist Und das war natürlich jetzt dieses Thema schwarze Menschen in Deutschland. Das ist natürlich für mich in 5 Jahren Arbeit, wo ich mich immer und immer wieder damit beschäftigt habe, wo es ja auch einen Vorwurf geben kann, naja, ist das kulturelle Aneignung, wenn du als Weißer über einen Schwarzen ein Buch schreibst, sich damit allein damit auseinanderzusetzen, war eine neue große Erfahrung für mich persönlich. Und ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Hat dieses Thema, diese Diskriminierung, hat das ihr diese negativen Erfahrungen auch, hat das ihr Verhältnis zu Deutschland oder auch zum Fußball belastet?
Nein, also ich war immer schon in jungen Jahren, ich war nicht so intelligent, aber ich war auch nicht so dumm. Ich wusste immer, dass in Deutschland auch sehr, sehr gute Menschen leben. Ne? Und das habe ich auch an meinem eigenen Leibe habe ich das gespürt. Und ich habe immer gesagt, es waren auch viele ausländische Journalisten waren bei mir. Und dann habe ich immer den Eindruck gehabt, ich soll die Deutschen fertig machen. So ungefähr. Also nicht, dass es jetzt genauso, aber ich habe das gespürt. Und dann habe ich immer gesagt, meine Herren, eins kann ich Ihnen sagen. In Deutschland gibt es so gute Menschen, das glauben Sie gar nicht. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schlechte Menschen. Ne? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe früher immer gesagt 50-50, muss ich jetzt ehrlich sagen, die Deutschen, also muss ich ehrlich sagen, jetzt 75-80% sind sehr, sehr gute Menschen. Und 20% so ungefähr sind schlechte Menschen. Was heißt schlechte Menschen? Die schlecht über Farbige reden und können das auch nicht haben, dass Farbige in Deutschland leben. Ne? Wenn ich einkaufen gehe und so, ich merke das. Ich merke, dass es gibt so gute Deutsche und also ungefähr, die freuen sich, dass ich da bin, dass ich einkaufe. Ne? Aber es gibt auch welche, da brauchen sie nur den Blick, dann weiß ich schon Bescheid. Was bist du denn hier? Ne? Ne? Und das war das ganze Leben so. Das ist wirklich so. Ich bin kein Weichei. Ne, das muss ich wirklich sagen. Ich bin auch nicht. Ich war auch nicht so intelligent früher, damit umzugehen, richtig. Aber im tiefsten Herzen bei mir habe ich immer gewusst, dass ich ein Außenseiter war. Und dass ich, wie soll ich das erklären, hier nicht hingehöre, so ungefähr. Das war wirklich so.
Ist das denn, wenn Sie das jetzt heute auch so sehen, mit, Alex hat das gerade gesagt, im Stadion Preußen Münster, wo die Tribüne aufsteht, sich gegen Rassismus positioniert, gegen Diskriminierung, ist das was, wo Sie sagen, das hätte ich mir eigentlich früher auch gewünscht. Also, dass die Leute anders zu mir sind. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich denkt, Mensch, wenn ich doch in so einer Zeit gespielt hätte. Ist natürlich nicht passiert, aber dass man so ein bisschen wehmütig ist oder überwiegt dann doch das Gefühl, es ist toll, dass sich jetzt in der Gesellschaft doch, dass sich das bewegt.
Ja, ich habe ja gesagt eben, also 70%, 75% der Deutschen sind gute Menschen, auch gegenüber Farbige. Ne? Und das war immer schon so. Ich glaube nicht, dass sich was geändert hat. Also das glaube ich auf keinen Fall. Wenn ich alles so durchgehe und wenn ich so abends im Bett liege und ich kann auch nicht schlafen, weil mein Leben war ja auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, zerrissen irgendwie. Mein Leben war nicht stetig hier Linie gegangen, bin ich überhaupt nicht. Ich bin immer vom Weg abgekommen, was auch meine Schuld war. Aber das war nicht nur meine Schuld, sondern wenn ich jetzt ein bisschen aushole, müssen Sie sagen, hören Sie auf, machen Sie was. Wenn ich jetzt aushole, dann fällt mir mein Direktor ein, also mein Rektor in der Volksschule, wo ich 7, 8 Jahre war, dann habe ich mit einer Freundin, war das nicht, aber mit einer Mitschülerin, habe ich dann vorm Haus da, das steht auch im Buch drin, vorm Haus habe ich da mit ein bisschen gespielt, mit dem Ball so hin und her, und da kam der Rektor kam dann auf der Schule und hat das gesehen. Und das ist für mich, das vergesse ich mein Leben nicht. Und dann ist der Direktor, ist dann zu den Eltern gegangen, von der Gisela, ich will den Hausnamen nicht sagen, von der Gisela, und hat dann gesagt, hier, ihre Tochter, und das war, die war sehr gut in der Schule, wieso spielt ihr mit den Schwarzen? Das hat er wörtlich gesagt, der Direktor. Und dann, was mir sehr gut getan hat, dann hat der Vater von der Gisela, hat dann gesagt, hören Sie mal, mit wem meine Tochter spielt, das entscheidet sie selber. Und die Zeiten jetzt, was sie von mir wollen und so, die sind vorbei, ne, die Zeiten, ne? Und meine Tochter kann mit denen spielen, solange sie will und so. Ne? Und jetzt gehen sie, jetzt hauen sie ab. Ne? Und das hat unwahrscheinlich Eindruck auf meine Person gemacht. Also ich konnte nächtelang nicht schlafen. Das ging mir als Kind schon durch den Kopf. Ne? Was hat der Mann gegen mich? Ne? Er kann sagen, du bist faul und du machst deine Schularbeit nicht, oder das ist alles in Ordnung, ne? Aber wie heißt es, mich da so fertig zu machen? Und dann habe ich auch gehört, der Vater gesagt hat, die Zeiten sind vorbei. Mhm. Ne? Und das hat ihn, glaube ich, tief getroffen, ne? Weil er wusste sofort Bescheid, weswegen die Zeiten sind vorbei, ne? Vorm Krieg, Adolf Hitler und so, ne? Das war schon, ich bin froh, dass ich da nicht gelebt habe beim Adolf Hitler, dann wäre ich heute auch nicht mehr hier, ne?
Ja. Ihre Geschichte, die ist jetzt in diesem Buch wirklich eindrucksvoll erzählt worden. Sie sind jetzt seit Anfang des Jahres von ganz vielen Medien auch befragt worden. Gibt es was, wo Sie sagen, also überwiegt das, oder sagen Sie jetzt auch, wo Sie sagen, Mensch, jetzt wird es auch anstrengend, das zu erzählen? Also ich kann mir vorstellen, dass, weil Sie ja wahrscheinlich auch vielfach die ähnliche Fragen gestellt bekommen, Sie sind in einem Alter, wo man wahrscheinlich auch keinen Interviewmarathon mehr so ohne weiteres durchsteht. Ist das was, wo Sie sagen, also es fühlt sich jetzt so an, als ob ich jetzt wieder einfach auch diese Ruhe jetzt auch brauche, so nach so einer Zeit? Oder sagen Sie, naja, mir ist das immer noch wichtig, diese Geschichte auch zu erzählen?
Ja, da haben Sie recht, aber das wird bis zu meinem Todestag wird das immer wichtig sein. Und hinterher auch. Also nee, da werde ich nicht müde. Ich kann das nicht haben, wenn sie Boulevard und Erwin Kostede hat das und das erlebt, so wenn die das so ausschmücken, so richtig so, das kann ich nicht haben. Ne? Mhm. Ich habe, und das ist im Buch ja auch beschrieben worden, ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Fehler kann man gar nicht machen im Leben. Ne? Kann der Hintergrund sein, kann auch die Hautfarbe sein, dass ich gesagt habe, Mensch, Scheiße, Entschuldigung, mich will keiner das war auch quasi manchmal eine Ausrede von mir, ne? Um es mir leicht zu machen. Ich war nicht so intelligent, aber ich war auch nicht dumm. Ne? Ich war auch nicht dumm. Und ich habe nur nicht das ausgenutzt. Ich war auf keine höhere Schule, gar nicht. Ich war nur auf Volksschule und war faul. Ne? Aber warum war ich faul? Das muss man sich jetzt auch mal überlegen. Überall, wo ich hinkam, kam der Schwatte. So und so, das war ich so leid und so. Und dann habe ich mal gute Leistung gebracht in der Schule und so. Und dann, wie soll ich das erklären, hat der Lehrer auch nicht so das gelobt und so. Und da habe ich gedacht, komm, ihr könnt mich alle, ich trödel jetzt weiter irgendwie so fertig aus. Und im Fußball war das anders. Ne? Wenn ich dann eine gute Leistung gebracht habe, dann hat man das anerkannt, ne?
Welche Rolle? Sie sind ja, wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Ich frage mich so, Sie haben in vielen Städten gelebt, Sie haben in einigen Ländern gelebt. Wie ist das denn jetzt heute? Also haben Sie so, ich stelle mir das sehr schwierig vor, so einen stabilen, also so einen Freundeskreis aufzubauen, so mit Menschen, die einen begleiten. Wie ist das bis heute so? Also haben, ist das was, wo Sie sagen, so die, ich habe so einen Freundeskreis, die mir so einen gewissen Halt geben? Oder sagen Sie, das ist mir irgendwie nie so richtig gelungen, vielleicht auch, weil man immer auf der Reise immer im Aufbruch war?
Das ist schon richtig. Also ich, so enge Freund habe ich nie gehabt. Ganz eng, wo man alles, dem man alles erzählen kann und der mit dir durchs Leben geht. Nein, ich habe natürlich einen engen Freund gehabt, der hieß Lothar Skala. Mit dem habe ich früher in Offenbach gespielt. Der hat mir auch, hat mir geholfen, auch finanziell, muss ich sagen. Ihm ging es sehr, sehr gut, aber den brauchte ich gar nicht fragen. Mir ging es so schlecht. Was ich jetzt sage, ist banal, aber er hat mir Geld geschickt, ne, und ich war tief erschüttert, dass ich das musste, und ihn fragen, schickst du mir ein bisschen Geld? Und dann hat er nachher, brauchte ich gar nicht mehr anrufen, hat er mir was geschickt, Lothar Skala, ne, den Namen sage ich jetzt, ne, und wir waren auch oft zusammen in Offenbach, unsere Frauen kannten sich. Und waren ganz, nicht weil er mir das Geld geschickt hat oder es war auch ein sehr intelligenter Mann, war das, der Lothar Skala. Und war natürlich, wenn man Freunde ist, hat er mir einmal gesagt, Erwin, wir sind Freunde und dann geht man durch dick und dünn, ne, hat er gesagt, der Lothar. Und das war mein richtiger Freund, war das. Das war nur das, nicht wegen Geld und alles. Wir haben auch alles zusammen gemacht und so, unsere Frauen auch. Und das war schon eine schöne Zeit, war das in Offenbach. Ne? Hm. Das muss ich wirklich sagen. Und ich habe natürlich viel falsch gemacht auch. In der Beziehung nicht, aber ich habe viel falsch gemacht. Normalerweise müsste ich sagen, ich dürfte keine Person, die mir nahe steht und so, gar nicht um Geld betteln. Das macht man nicht. Ne? Aber ich hatte früher auch Familie und einen kleinen Sohn. Und ich war nicht so intelligent, dass ich jetzt gesagt hätte, komm, arbeiten, irgendwie was richtig was einbringt. Ne? So intelligent war ich auch nicht, aber ich wollte immer, aber es war immer dann, dann kam irgendwie ein Knall und dann lag ich wieder am Boden. Ne? Meine Schuld. War meine Schuld. Ich sage jetzt nicht hier auch die Leute, die wollen den Armen kosten oder was. Ne? Nee, das war schon meine Schuld. Und das haben Sie auch beschrieben, ne, im Buch.
Ja, wir haben in unserem Podcast immer so eine Schlussrunde mit letzten Fragen. Die würde ich heute so ein bisschen teilen wollen und so ein bisschen drehen wollen. Also Sie bekommen die eine, Alex, du bekommst die andere. Ich fange mit Ihnen an, Herr Koste. Sie haben ganz tief blicken lassen, Sie haben viel über Ihr Leben erzählt, Sie haben unglaublich selbstkritisch irgendwie über sich gesprochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch einen Moment gab, wo es was besonders Positives gab, wo es ein Lob gab. Was ist das schönste Feedback oder das schönste Lob, was Sie mal in Ihrem Leben bekommen haben? Wo Sie heute noch sagen können, das hat mir was bedeutet, das hat mich berührt, das ist in mir drin geblieben.
Ja, es war nicht nur einmal so, es ist komisch, ist das jetzt, aber mir fällt meine Schwiegermutter ein. Und mein Schwiegervater, der wollte nicht, dass ich seine Tochter heirate. Und dann hat meine Schwiegermutter zu mir gesagt, Erwin, ich bin so froh, dass ich mich für dich auch eingesetzt habe, dass du meine Tochter geheiratet hast. Ich hätte keinen besseren Schwiegersohn haben können und ich bin so stolz auf dich, dass du meine Monika auf Händen trägst und mit deinen Möglichkeiten machst du das. Und das war für mich, weil meine Schwiegermutter war eine belesene Frau und hatte auch Weitblick und alles und wusste auch mit meinen Schwierigkeiten mit der Hautfarbe, ist klar. Aber wie heißt es, sie war so von mir, wie soll ich sagen, beeindruckt, dass ich ihre Tochter auf Händen getragen habe. Ne? Mhm. Und dass ich mich wirklich stark gemacht habe, um meiner Familie richtig ein gutes Zuhause zu geben. Ne? Was nachher nicht mehr war, ne? Ist klar. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch ein bisschen stolz auf mich selber. Ne? Mhm. Auf mich selber. Ne?
Okay. Alex, du bekommst die Schlussfrage. Das Sommernachtskino in Münster, wenn du dir vorstellst, dass dort, ich weiß nicht, kennst du so großes Freiluftkino in Münster vorm Schloss, wenn dort die Leinwand runtergeht und du ein Zitat, ein Spruch, ein Gedanken von dir dort stehen dürfte, der dort steht, was wäre das?
Das ist das natürlich unfair, weil ich dachte, dass du die Frage Erwin Kostele stellen würdest. Aber ich würde sagen, nach so einem Gespräch würde ich sagen, stay humble, sei bescheiden.
Super. Vielen Dank, Erwin Kostele. Vielen Dank, Alex.
Nächste, danke.